Und zwar geht es um die Wiederkunft Christi.
Ja.
Ja, und da sind ein paar Fragen. Also, die erste wäre zum Beispiel, warum verkündigen beim Abendmahl die Prediger, die Pastoren, den Gläubigen nicht auch die folgenden Verse? Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis dass er kommt.
Ja.
Und weiter geht es, wird die Wiederkunft des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, von den Seinigen gar nicht mehr erwartet, wie damals beim Volk Israel? Und warum beten die meisten Christen und andere immer noch stumme Götzen an, wie zum Beispiel den toten Corpus Christi auf dem heidnischen Kreuz von Menschenhand geschaffen, obwohl der Herr Jesus sich gerade jetzt noch im Heimlichen, im himmlischen Allerheiligsten als hoher Priester und Fürsprecher für uns befindet? Also befindet sich dort gerade noch. Das ist dann die Frage. Ja, wiederhole ich nochmal die erste Frage. Also warum verkündigen beim Abendmahl die Prediger, Pastoren, den Gläubigen nicht auch die folgenden Verse, denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, sollte des Herrn Tod verkündigen, bis dass er kommt. Und da geht es ja um den 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 26 bis 29. Das habe ich natürlich nicht alles aufgeführt. Ne? Die Wiederkunft Christi steht heute an.
Ja, originell so gesagt, so wie du ihn vorgetragen hast, bis dass er kommt.
Ja.
Wird ja gesagt.
Wird gesagt, aber es wird nicht darauf hingewiesen, auf die Wiederkunft. Da kommt ja nichts. Da wird ja nicht, wir erwarten ja wieder Christus gar nicht.
Wir zitieren den Text und sind fertig.
Bitte?
Wir zitieren diesen Text und sind fertig.
Ja, aber da geht ja noch ein bisschen weiter, die Verse. Das ist ja nur der Vers 26, da geht es ja noch weiter.
Aha. Ja, ja, sicher. Die machen da Schluss und das genügt denen. Das genügt denen und eigentlich, wenn man das jetzt ernst nimmt, dann wird es ja jetzt auch in diesem Zusammenhang mit dem Abendmahl noch reichen, bis das er kommt. Also das ist die Wiederkunft. Also die Wiederkunft wird ja nicht geleugnet.
Richtig, die wird nicht erwartet, wird nicht berechnet.
Ja, auch nicht geleugnet.
Ja, weil sie gar nicht erwähnt wird.
Doch, bis dass er kommt. Bis dass er kommt.
Ja, bei welchem Abendmahl wird das gesagt?
Ja, bei jedem Abendmahl.
Bei welchem Abendmahl? Welcher Kirche? Das ist allgemein gehalten.
Die haben ja da ein ganzes Mysterium. Überhaupt. In allen Punkten.
Ja.
Die reden von der Auferstehung, aber das und dann im gleichen Zuge sagen sie, dass die Toten schon oben sind und also das ist ein ganzes Durcheinander, gell?
Ja, das ist genau der Punkt.
Und Fegefeuer und so, also das ist ja klar, dass die jetzt da ganz klar ein ganzes Durcheinander haben.
Wie gesagt, die erwarten ja Jesus Christus gar nicht, den Herrn Jesus.
Ja, das ist alles verklausuliert.
Ja, weil es geht ja in Richtung Spiritismus.
Und dann ist es ja auch so, also sagen wir jetzt, angenommen, wir nehmen das die katholische Kirche, gell? Die haben ja da die Freiheit, das auszulegen nach Herzenslust. Weil die katholische Kirche hält die Schöpfung nach wie vor aufrecht, zugleich aber auch die Evolutionstheorie gleichwertig, also und das alles unter einem Hut, gell?
Ja.
Und je nachdem, wie der einzelne Priester gelaunt ist oder vergeben, also wie er das hinter kann von der Er kann von der Schöpfung predigen, er kann von der Revolution predigen, es ist gleichwertig. Das ist ja im Zweiten Vatikanischen Konzil festgelegt. Also das Dogma steht. Da macht sich niemand große Gedanken darüber, weißt du?
Mhm.
Also meine Arbeitskollegen, die haben immer gesagt, ja, du darfst die Bibel nicht so wörtlich nehmen. Natürlich die Schöpfung, aber die Evolution gehört auch da hinein.
Ja, ja.
Und im Zweiten Vatikanum hat die Kirche das geschluckt, gell? Sowohl Schöpfung als auch Evolution. Und das ist ein Mischmasch. Und die Bibel nennt ja das, zum Beispiel Babylon. Babylon. Babylon heißt ja Verwirrung. Es ist eine große Verwirrung. Es ist eine Vermischung. Und es ist kein klares biblisches Evangelium. Das ist klar. Also wenn es um die Verstehung geht, wenn es um die Wiederkunft geht, da gehen die Meinungen ja sehr stark auseinander. Wenn zu Ostern das übertragen wird und dann wird ja von der Auferstehung gesprochen, aber das wird dann vergeistlicht und es wird dann erklärt, es wird dann vergeistigt, Auferstehung des Geistes, gell? Also das ist ein ganzes Durcheinander. Und wir können jetzt, wie soll man jetzt Klarheit bringen in diese Sache? Klarheit kann man nur bringen dadurch, wenn man sagt, es steht geschrieben. Wir kommen in große Kraft und Herrlichkeit. Dieser Jesus, den ihr gesehen habt, wird so kommen, wie ihr ihn gesehen habt. Und das glauben die meisten Theologen nicht. Das wird vergeistlicht, das wird anders gedeutet, das wird heutzutage, man ist ja dabei, das Christi Himmelfahrt abzuschaffen, weil man mit dem ja gar nichts anfangen kann. Also sie glauben nicht dran.
Ja.
Und sie glauben auch nicht, dass Jesus wiederkommt. Hast du ja recht. Ja, und dann, was soll man jetzt da machen? Man kann nur sagen, es steht geschrieben. Jesus hat, als er versucht wurde, hat er mit diesem Prinzip gekämpft und gesiegt. Es steht geschrieben. Jesus kommt wieder. Leiblich, persönlich, sichtbar für alle. Die Toten werden auferstehen. Und da ist das ganze Humbug, Fegefeuer und die Seelen in der Hölle und einige im Himmel und so, das ist alles Quatsch. Aber da gehen die Meinungen auseinander, da kann man nichts machen, gell? Man kann nur Zeugnis ablegen, wenn jemand, so wie du oder ich, wenn du konfrontiert wirst mit dieser Sache, dann kann man nur sagen, oder dann würde ich sagen, tut mir leid, ich halte mich an das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Jesus kommt wieder. Sichtbar, hörbar, greifbar. Und das glaube ich, man kann Zeugnis ablegen, man kann das den anderen nicht aufzwingen, weil die nehmen das sowieso nicht an.
Tja, und die anderen sagen ja auch, das Gesetz müssen wir nicht halten, ne? Die Gebote müssen wir nicht halten. Aber im Johannesbrief steht ja klipp und klar drin, dass wir, diejenigen, die ihn lieben, die Gebote halten.
Ja. Das ist dieses Prinzip wieder, es steht geschrieben. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Aber die ökumenische Richtung und die neue Weltordnung, das ist ja dieser Prozess, ist ja in vollem Gange. Und alle, die Mitglied sind in dieser Ökumene, die müssen sich, wie soll ich sagen, diesem Programm beugen. Und die meisten tun es gerne, gell? Weil sie davon überzeugt sind. Es gibt auch in der Weltgemeinde, manche sind Feuer und Flamme dafür.
Interessant.
Die sind davon überzeugt, dass das richtig ist. Da kannst du nichts machen, gell?
Welche Gebote werden da hochgehalten? Die 10 Gebote Gottes oder die Menschenrechte?
Ja, die 10 Gebote werden formell genannt.
Ja,
ist in Amerika, das war schon vor 2 Jahren, die Zehn-Gebote-Bewegung, die Zehn-Gebote-Bewegung, es geht ja, die sind ja sehr religiös, die Amerikaner, gell? Aber die meinen natürlich die gefälschten Gebote, den falschen Sabbat. Die meinen den Sonntag. Aber sie meinen die Gebote Gottes, gell? Und das, diese Lawine kommt ja auf die Gläubigen zu. Das ist ja die Krise. Das ist ja die Krise, wenn das kommt, wenn das Sonntagsgesetz in Kraft tritt, dann sind wir gefordert.
Im Prinzip sehen wir ja 2 Gesetze auf uns zukommen. Einmal die 10 Gebote seit Augustinus. Also die veränderten Gebote seit Augustinus und die Menschenrechte in Verbindung.
Die Gebote sind geändert, also die Kirche und alle Gemeinschaften haben die kirchliche Fassung akzeptiert. Außer SDA. Gott sei Dank, SDA hält noch am Sabbat fest. Noch.
Ist nicht mehr heilsnotwendig, der Sabbat. Wurde von der SDA schon geklärt oder erklärt.
Ja, sind viele, die das behaupten. Ja, sind viele.
Nö, ist.
Es ist noch nicht abgeschlossen.
Gut, ist im Gange, sagen wir so.
Es ist noch nicht abgeschlossen. Dieser Prozess ist noch im Gange. Es sind noch viele, viele, die am Sabbat festhalten. Aber diese Strebungen gehen natürlich verdeckt und heimlich. Das Ganze läuft ja, die Verführung läuft ja nicht den geraden Weg. Die Verführung läuft ja im Zickzack. Und zwar so, wie das Wasser. Da, wo es möglich ist, da dringt man durch. Und wo es nicht möglich ist, da geht es nicht. Das ist die Verführung, gell? Die Schwester Veit hat ja eine ganz klare Aussage gemacht. Sobald das Sonntagsgesetz in Kraft tritt, wird der Sabbat zum Prüfstein. Vorher nicht. Jetzt kann der Sabbat kein Prüfstein sein. Der Prüfstein kommt, wenn man dich zwingen will, den Sabbat aufzugeben und den Sonntag zu halten. Und dann kommt der Prüfstein. Und dann sagst du, und dann sage ich nein, und nochmals nein, warum nicht, es steht geschrieben. Ja, und das ist der Prüfstein. Aber das ist jetzt noch nicht, das ist Zukunft. Das ist mit lieben Johannes, das ist Zukunft. Also das ist jetzt noch gar nicht aktuell. Das versteht jetzt kein Mensch, gell?
Bist du noch da?
Ja, sicher. Und das war ja zur Zeit Christi nicht anders. Die Kreuzigung und die Verwerfung Christi fand ja vom Synedrium statt. Die höchste Instanz im Judentum, das Synedrium, Sanhedrin genannt, der Hohe Rat auf Deutsch.
Ja.
Der Hohe Rat hat beschlossen, Jesus zu kreuzigen. Und das war das Entscheidende. Also da war es nicht so, bis dahin war es ja so. Einige waren dafür, einige sagten, Jesus ist gut, die anderen haben gesagt, er ist nicht gut. Und das war immer so ein Hin und Her. Aber die letzte Instanz, das war das Entscheidende. Und zwar der höchste Repräsentant war ja der Kaiphas. Der hat Jesus gefragt, wer bist du? Bist du der Sohn Gottes? Sag es frei heraus. Und Jesus hat bis dahin geschwiegen. Aber auf diese Frage hat er geantwortet. Auf diese Frage hat auch ich geantwortet. Als er gefragt wurde, bist du es, wenn du es bist, dann sag es uns. Und er hat gesagt, jawohl, ich bin's. Und von nun an werdet ihr sehen, dass Menschen so sitzen zu Recht und kommen in große Kraft und Herrlichkeit. Also Jesus hat Farbe bekannt. Und aufgrund seines Bekenntnisses wurde er zum Tode verdammt und gekreuzigt. Und so wird das mit dem Sabbat auch gehen. Also die höchste Instanz und der höchste Repräsentant Das wäre ja dann der Generalpräsident von der Generalkonferenz. Präsident von der Generalkonferenz, der Kirchenleitung, sagt man heute. Und wenn der sagt, wir erkennen den Sonntag fortan als unseren Feiertag an, dann ist die Sache gelaufen. Aber bis dahin nicht. Und dann, in dem Augenblick wird der Sabbat zum Kriterium, zum Grundstein. Und wer dann festhält, trotz dieser Erklärung, der gehört zu denen, die treu bleiben und die überwinden. Und die versiegelt werden und die den lauten Ruf geben und die warten dann Tag und Nacht auf die Wiederkunft Christi. Das sind diejenigen.
Frage noch.
Ja.
Wie lange gilt, nach deiner Meinung, vom biblischen Verständnis her, wie lange ungefähr kann man mit der Gnadenzeit rechnen? Also nach Bekanntgabe des Sonntagsgesetzes soll die Gnadenzeit nur noch sehr, sehr kurz sein.
Ja, davon bin ich auch überzeugt. Also, ich habe ja meine grafische Darstellung, die ist so gezeichnet, also 11. September 2001, Beginn der sechsten Posaune, gell? Und das, wie lang das jetzt wäre, dann müssen wir natürlich Gott hat ja eine gewisse Spannung immer gelassen. Es wird ganz am Ende, wird Gott dann den Tag und die Stunde bekannt geben. Aber ganz am Ende.
Ja.
Das ist also, wenn die Gnadenzeit vorüber ist, wenn die sieben Plagen fast durch sind, und wenn ganz kurz, vielleicht eine Woche, vielleicht sieben Tage vorher, gibt Gott den Tag und die Stunde bekannt. Aber bis dahin, so wie Noah wusste nur, es kommt eine Sintflut. Wann sie kommt, das wusste er nicht. Aber sieben Tage vorher hat Gott zu ihm gesagt, Noah, noch sieben Tage, dann kommt die Sintflut. Dann wusste er das, dass wir nahe sind am Ende. Das steht fest. Aber die Zeit zu bestimmen, das können wir jetzt nicht. Aber man kann, wenn man sich vertieft und wenn man sich also, wie wir sagen, nicht nur oberflächlich, sondern dieses Studium muss ja über Jahre und Jahrzehnte gehen. Und seit ich diese Aufstellung gemacht habe, 11. September 2001, Beginn der sechsten Posaune, ich werde immer wieder bestärkt, dass diese Rechnung richtig ist. Mit dem, was in der Welt geschieht, mit diesen Katastrophen, die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko und so, also das bestätigt mir immer, dass diese Rechnung richtig ist. Aber wie lange das dauert, das ist, weiß Gott allein. Auf jeden Fall, wenn das Sonntagsgesetz in Kraft tritt, und das beginnt in den USA, in Amerika. Und bis das weltweit zustande kommt, wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, weil das beginnt in den USA, Sonntagsgesetz. Das ist die treibende Kraft des USA. Und bis das dann durchdringt, weltweit, wird das eine Weile dauern. Wie lange, weiß ich auch nicht. Ein Jahr, zwei Jahre. Drei Jahre, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das wird weiter dauern, bis das Sonntagsgesetz weltweit ist, und das muss ja weltweit sein, gell? Weil alle, die auf Erden wohnen, nicht nur die USA, die werden das Mahlzeichen des Tieres empfangen.
Die den Sonntag halten.
Ja.
Und den Sabbat ablehnen, sozusagen.
Ja, wenn das Sonntagsgesetz in Kraft tritt, dann, Gott hat das ja so gemacht, dass sich niemand drücken kann. Weil jetzt, Jetzt ist Ruhe, die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt kann sich jeder machen, was er will. Und jeder kann glauben, was er will. Und jeder kann sagen, das Sabbat ist teils notwendig, der Sabbat ist nicht teils notwendig, ist keine Seligkeitsfrage. Man kann jetzt, was man will. Aber wenn das Sonntagsgesetz in Kraft ist, dann muss es entscheiden. Sabbat, Sonntag. Da muss sich jeder, Gott hat das so gemacht, und das ist also, wie Schwester Weid schreibt, ja, das von einer Krise. Und das Sonntagsgesetz ist die kleine Krise nach Schwester Weid. Nach Schwester Weid ist das Sonntagsgesetz die kleine Krise. Und nachdem kommt dann die große Krise. Die große Krise beginnt mit den sieben Plagen. Aber die kleine Krise, das sagt sie ganz deutlich, das ist vor dem Sieg, bevor die Gnadenzeit zu Ende ist. Die kleine Krise ist, wenn das Sonntagsgesetz kommt. Das Sonntagsgesetz kommt, da ist noch Gnadenzeit. Weil da kann sich der Mensch noch entscheiden. Und da kommt ja noch der laute Ruf. Durch den lauten Ruf, da ist noch Gnadenzeit. Und alle, die diesen Ruf hören und ihn zu Herzen nehmen, die haben die Möglichkeit, auf die Seite Gottes zu treten. Die werden heraufgerufen. Und Jesus hat gesagt, ich kenne meinen Schafe und sie hören meine Stimme und sie werden mir folgen und ich will sie heraufrufen und sie werden auch zu dieser Schar kommen. Und das ist ganz, ganz, ganz am Schluss. Ganz am Schluss. Kommen die Letzten aus Babylon heraus. Und wenn das geschehen ist, dann schließt, endet die Gnadenzeit und dann...
Dann schließt die Gnadenzeit, sagtest du gerade noch.
Wenn der Letzte aus Babylon herausgekommen ist, wenn alle versiegelt sind, dann endet die Gnadenzeit. Dann kommt Jesus aus dem Allerheiligsten heraus.
Erklär noch mal kurz bitte Babylon, die Bezeichnung Babylon. Bei vielen Menschen ist es eigentlich noch ungenau.
Babylon, das Gegenstück zu Babylon wäre biblisch Jerusalem. Jerusalem, das ist die Braut Christi. Babylon, das ist die Hure. Das ist die Hure, die falsche Kirche, die abgefallene Kirche. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, entweder gehört er zu Jerusalem oder zu Babylon. Das sind die zwei Gegenpole, gell?
Wer gehört zu Babylon?
Alle, die nicht zu Jerusalem gehören.
Also alle, die im Prinzip das Gesetz Gottes nicht annehmen wollen und eigene Doktrin aufsetzen.
Ja, das ist Babylon. Babylon hat die Verwirrung.
Ja.
Das ist also der Großteil von der Christenheit, der Großteil von der SDA, der Großteil von den Religionen und ein ganz, ganz kleiner Überrest aus allen Nationen gehört nicht zu Babylon. Das ist Jerusalem. Das ist Jerusalem. Jerusalem ist die Braut. Meine Schwester hat gesagt, ich sah, das wurde ihr gezeigt, dass Jesus im Allerheiligsten sich mit dem neuen Jerusalem vermählte. Also, mit dem neuen Jerusalem, das ist die Braut Christi. Und mit der Braut wird er vermählt. Im Allerheiligsten. Also, Jerusalem steht für die Erlösten, Babylon steht für die nicht erlöst werden.
Im Prinzip kann man auch sagen, die dem Wort Gottes getrotzt haben. Oder die verführt sind.
Alle, die Gott nicht ernst nehmen, alle, die Gott nicht fürchtet, Gott und gibt in die Lehre. Alle, die das nicht tun, gehören zu Babylon. Egal was er ist. Er kann auch Adventist sein, wenn er Gott nicht ernst nimmt und wenn er nicht nach dem Willen Gottes lebt. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Also du kannst tausendmal SDA sein, wenn du den Willen Gottes nicht ernst nimmst, bist du nicht Jerusalem, sondern du bist Babylon. Letzten Endes. Aber offensichtlich wird es dann erst, wenn die Sichtung kommt. Solange alle in die Gemeinde gehen, also die 10 Jungfrauen, man wusste ja nicht, welche die Törichten sind und die Klugen. Das wurde nur zum Schluss sichtbar.
Wann ist die Lichtung?
Es waren fünf Jungfrauen, die warteten auf den Bräutigam. Und sie wurden alle schläfrig, sie schliefen ein. Aber als der Mitternachtsruf ertönte, der Bräutigam kommt, da kam die Sichtung. Die einen hatten Öl, die anderen hatten zu wenig Öl. Die zu wenig Öl hatten, die standen vor der Tür draußen und die anderen waren drinnen. Also das kommt ganz zuletzt. Also jetzt kann man nicht sagen, du gehörst zu Babylon und ich gehöre zu... Das kann kein Mensch machen, weil das geht nur Streit und Ärger. Es wird dann sichtbar, wenn die sieben Plagen kommen und die betroffen sind von den sieben Plagen, die sind die Lackierten, die gehören zu Babylon.
Ja, das ist eindeutig.
Aber vorher haben sie natürlich, heute predigt man die Heilsgewissheit, du bist erlöst, du brauchst gar nichts tun, du bist erlöst. Aber wenn die sieben Plagen kommen und die werden von den sieben Plagen gezeichnet und geplagt, dann ist das Zeichen, dass sie zu Babylon gehören. So wie in Ägypten, alle, die mussten ja das Blut streichen, an die Zielpfosten mussten das Blut streichen in der Nacht, als der Würgeengel durch Ägypten ging. Und dann in dem Haus, wo das Blut war, ging der Würgeengel vorbei. Und wo kein Blut war, also mit anderen Worten, wo kein Sabbat ist, da ist Babylon. Wenn der Sabbat ein Prüfstein ist, überall wo kein Sabbat ist Babylon. Das kann ja heißen, wie er will, oder Buddhist ist, oder Christ, oder Moslem, oder Adventist, oder außerhalb der Gemeinde, spielt gar keine Rolle. Weil die Stimmen der Übrigen, die werden ja immer noch, man soll so schnell wie möglich austreten. So schnell wie möglich austreten. Aber wenn das kommt, was ich dir gesagt habe, dann spielt das gar keine Rolle. Dann die Prüfung müssen die bestehen, die ausgetreten sind, und die nicht ausgetreten sind, erst recht. Und wer die Prüfung besteht, wird versiegelt. Das, Gott sei Dank, das macht Gott. Gott macht die Sichtung. Und die Sichtung ist korrekt und perfekt. Das, was Gott macht, ist korrekt und perfekt.
Sie haben, wie gesagt, bei den Fragen, da war ja noch der zweite Teil, dass Jesus Christus ja jetzt als hoher Priester ist, ne? Im Allerheiligsten.
Ja.
Als hoher Priester und Fürsprecher für uns.
Ja.
Und darüber wird ja gar nichts gesagt in anderen Religionsgemeinschaften oder in religiösen Hauskreisen.
Also diese Heiligungslehre,
ja.
Die ist ja in der Christenheit nicht bekannt.
Ja, die lehren ja den kompletten Hebräerbrief.
Die ist in der Christenheit nicht bekannt. Und die ACK-Leute sagen ja zu unseren Vertretern, euer Sabbat und eure Heiligtumslehre ist uns ein Dorn im Auge. Diese zwei, der Sabbat und die Heiligtumslehre.
Der Stachel.
Also die Christen, die allgemeine Christenheit, kennt weder den Sabbat noch die Heiligtumslehre. Und diese zwei Sachen hat die Adventgemeinde.
Ja, die verstückeln ja die Heilige Schrift.
Ja,
die Menschen.
Aber jetzt muss ich dir ja sagen, die Heiligtumslehre ist ja schon verfälscht. Offiziell ist sie noch da, aber sie ist verfälscht.
In der Adventgemeinde.
Ja, offiziell heißt es noch, wir haben die Heiligtumslehre. Offiziell heißt es noch. Mhm. Aber sie ist verfälscht, gell? Und die meisten merken das nicht. Die meisten wissen das nicht. Aber die meisten interessieren sich auch nicht, dass man weiß. Man weiß sie nur nicht, weil man sich nicht interessiert. Sobald man anfängt, sich und interessiert, auch einer, der nicht weiß, wenn er anfängt und interessiert sich, und schon langsam kommt er und dann weiß er. Aber die meisten interessiert das nicht, und deshalb läuft die Sache. Deshalb können die jonglieren, was sie wollen. Die wissen, die Mehrheit interessiert sich dafür nicht. Wir leben in der Zeit, in der Ruhe vor dem Sturm. Es ist eine sehr gefährliche Zeit, weil es täuscht, Es scheint Friede, Friede. Wenn Sie sagen Friede, Friede, es ist keine Gefahr, dann wird Sie das Unheil ganz schnell überfallen. Und es wird kommen wie eine Flut, gell? Ja. Weil diese Krise, die kommt schnell und unverhofft. Aber solange die Sonne scheint, als die Sintflut kam, an dem Tag, als die Sintflut kam, Noah wusste es. Die Sonne ging schön auf und es war ein schöner Morgen und die Sonne hat geschienen und die Leute haben noch gespottet. Noah war schon in der Arche drin, die haben noch gespottet und haben ihn verlacht und so, du dummer Noah, also die Sonne scheint und du bist in der Arche, ja. Ja, und so gegen 10 Uhr vormittags kamen die Wolken, es wurde dunkel, und bei Schwarzen dann zu regnen und dann haben sie nicht mehr gespottet. Dann wollten sie auch hinein, aber die Tür war zugesperrt. Und genau so läuft das jetzt auch. Genau so läuft das auch. Bis zum letzten Augenblick wird gespottet und wenn sie klagen losgehen, und dann werden sie laufen von einem Ende zum anderen und werden das Wort Gottes suchen und nicht finden. Weil es keine Gnadenzeit mehr. Das suchen sie ganz umsonst.
Sie werden auch kein Verständnis mehr dafür erhalten.
Bitte?
Sie werden es nicht mehr verstehen können.
Es ist niemand da, der ihnen antwortet. Es ist niemand da, weißt
du? Ja, nicht nur das. Der Geist Gottes hat sich ja auch zurückgezogen.
Ja, und Jesus ist ja nicht mehr, ist ja kein Vermittler da. Wenn die 7 Plagen einsetzen, dann ist der Zorn Gottes untermischt. Dann ist, wie es jetzt sagt, die Gnadenzeit ist abgelaufen.
Ja.
Es ist endgültig vorbei. Und dann werden die meisten aufwachen. Aber dann ist es zu spät. Und deshalb jetzt in dieser Zeit, in der Ruhe vor dem Sturm, jetzt ist die Zeit, sich zu entscheiden. Jetzt ist die Zeit der Weichenstellung. Schwester Weiß hat geschrieben, viele Sabbathalter machen die Weichenstellung auf das Mahlzeichen des Tieres. Viele Sabbathalter, wahrscheinlich die meisten, machen die Weichenstellung auf das Mahlzeichen des Tieres. Unbewusst. Die machen das nicht bewusst. Die sind ja der Meinung, ihnen wird ja gesagt in der Predigt, du bist erlöst, du hast die Heilsgewissheit, du bist erlöst, du bist schon im Himmel, du hast die Fahrkarte, bei dir kann nichts mehr passieren. Und deshalb sind die Leute glücklich und zufrieden und singen und sind fröhlich und freuen sich.
Wie in anderen Gemeinden auch.
Ja, wie es ist, ja. Es ist eine falsche Sicherheit. Eine falsche Sicherheit, gell? Ich habe ja also schon viele haben zu mir gesagt, du hast ja eigentlich gar keine Heilsgewissheit, sage ich, die will ich ja gar nicht. Die Heilsgewissheit, die ihr macht, mit diesem. Also das ist nur eine Täuschung. Es gibt eine Heilsgewissheit. Paulus hat sie auch gehabt. Aber ganz am Ende war Paulus überzeugt, er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Also ich bin jetzt für heute fertig.
Ja, ich auch. Ja, ich danke Ihnen nochmal für die Beantwortung der Fragen. Wie gesagt, die Fragen sind...
Bitte?
So, die Fragen sind so gestellt, dass es ein Normalsterblicher auch verstehen kann.
Ja, ja, sicher.
Obwohl die ich natürlich schon in Bereiche hineingehen, jetzt auch hier als der hohe Priester, jetzt Jesus Christus im Allerheiligsten, das ist natürlich wieder eine Frage, wo die meisten nichts mit anfangen können. Aber das haben wir ja, hast du ja wunderbar erklärt.
Sie werden heute auch nicht aufgeklärt. Es ist niemand da, es ist niemand da, der sie aufklärt. Und man kann offiziell nicht aufklären. Weißt du warum?
Mhm.
Die Prediger können nicht aufklären, weil das verrutscht ist. Die Heiligungslehre ist verfälscht. Wenn sie aufklären, stimmt es nicht. Es wird den Menschen nicht das gesagt, was ihnen gesagt werden müsste. Man hat die offiziell ist die Heiligungslehre noch in unserer Gemeinde. Aber sie ist verwischt. Sie wird falsch erklärt. Und die meisten haben das gar nicht bemerkt. Die meisten wissen das auch nicht. Die meisten wissen das nicht. Die kaufen sich Bibeln und sind so froh, es gibt immer wieder neue Übersetzungen und sie kaufen sich immer die neuesten Übersetzungen und sind froh und fröhlich und Sie wissen gar nicht, die meisten wissen gar nicht, was da läuft. Denn es wird ja, auch die Bildung werden ja verfälscht. Die ganze ökumenische Sache muss ja in die Bibel hinein injiziert werden. Und da kommen immer neue Übersetzungen und das wird immer auf den neuesten Stand. Aber das geht nicht auf einmal, weil das muss ja so, diese Sache läuft ja geheim, damit es nicht aufhält. Und das ist ja die Verführung. Deshalb wird in Matthäus 24 dreimal ausdrücklich gewarnt vor der Verführung. Ausdrücklich gewarnt. Wenn es möglich wäre, dass auch die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Also die Verführung, die läuft auf Hochtouren. Aber so heimlich und so versteckt und so, dass es nicht auffällt und so hier ein bisschen verrückt, dort ein bisschen verrückt, hier ein bisschen weg, dort ein bisschen dazu, so, und das fällt nicht auf. Das fällt nicht auf und die meisten merken nichts. Aber die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die merken das. Also ich merke alles, was da sich ändert. Ich merke alles, wenn ich mich mit dem auseinandersetze. So, von mir aus bin ich fertig.
Ich auch. Vielen Dank, lieber Georg.